Gnade und Friede von dem, der war, der ist und der sein wird, unser Herr Jesus Christus. Amen. Freue mich, hier zu sein mit euch und jetzt gemeinsam in Gottes Wort zu schauen und Gott dadurch anzubeten, dass wir versuchen zu begreifen, wer er ist, wie er ist und was er uns in seinem Wort gesagt hat. Und ich lade euch ein, mit mir zusammen ins Lukas-Evangelium zu gehen. Ich predige gerade durch einige Gleichnisse Jesu und würde aus Lukas 10 die Verse 25 bis 37 vorlesen. Vielleicht das bekannteste aller Gleichnisse überhaupt von Jesus, aber vielleicht auch oder mit Sicherheit auch das missverstandenste von allen, nämlich der barmherzige Samariter. Lukas 10, die Verse 25 bis 37. Und siehe, ein gewisser Gesetzeslehrer stand auf, versuchte Jesus und sprach: Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er beantwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach aber zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu dies, und du wirst leben. Da er sich aber selbst rechtfertigen wollte, sprach der Schriftgelehrte zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Jesus erwiderte und sprach: Ein gewisser Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und halbtot liegen ließen. Von ungefähr aber ging ein gewisser Priester jenen Weg hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber auch ein Levit, der an dem Ort gelangte, er kam und sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein gewisser Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Tag zog er 2 Denare heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Trage Sorge für ihn, und was irgend du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Wer nun von diesen 3 meinst du, ist der Nächste gewesen vor dem, der unter die Räuber gefallen war? Der Schriftgelehrte aber sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin und tu du ebenso. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Ich habe eben gesagt, dass dieses Gleichnis das vielleicht missverstandenste aller Gleichnisse ist. Und in der Regel, wenn wir vom sprichwörtlichen barmherzigen Samariter sprechen, dann meinen wir einen Menschen, der es extrem gut mit jemandem meint. Ist heute vielleicht nicht mehr ganz so gängig, aber früher sagte man es oft: Boah, bist du ein barmherziger Samariter. Es gibt den Samariterbund und Netzwerke, die sich diesen Namen geben, um zu zeigen, wir stehen für Nächstenliebe, wir stehen dafür, Gutes in dieser Welt zu tun. Die Befreiungstheologie, also die liberale Theologie, die versucht, das Göttliche aus der Theologie zu nehmen, was ja ein Widerspruch in sich ist, das Göttliche aus der Theologie, und das versucht, sozial irgendwie umzupolen. In dem sozialistischen Sinne, sie lieben dieses Gleichnis. Da stürzen sie sich drauf im religionspädagogischen Unterricht und der Ausbildung. Da wird es dann hin und her gedeutet, wie gut es doch ist, ein Beispiel für Nächstenliebe. Ich stieß bei den Zeugen Jehovas auf folgende Auslegung zu diesem Gleichnis. Bei ihnen im Wachturm steht: Was kann man aus dem Gleichnis lernen? Wer seinen Mitmenschen liebt, zeigt sein Mitgefühl durch Taten. Er kümmert sich um diejenigen, die leiden, ungeachtet ihrer Nationalität, Hautfarbe oder Herkunft. Kurz gesagt, er behandelt andere so, wie er von ihnen behandelt werden möchte. Das klingt sehr fromm, oder? Das klingt ziemlich gut, dass sogar Zeugen Jehovas sowas Gutes schreiben können. Eine wirklich nette, inspirierende Geschichte, mit der Jesus uns anregen will, gib dir doch Mühe, versuch doch Gutes zu tun. Wenn wir in den Kontext schauen, was ich eben gelesen habe, merken wir, es ist fatal, so an dieses Gleichnis heranzugehen. Es ist überhaupt nicht der Punkt, es ist sogar genau das Gegenteil von dem Punkt, den Jesus machen möchte. Wer kommt hier zu Jesus? Vers 25, und siehe, ein gewisser Gesetzesgelehrter oder Schriftgelehrter stand auf. Und meistens, das passiert schon bei meinen Kindern, wenn wir durch diese Geschichten gehen, sobald es um Pharisäer und Schriftgelehrte geht, dann rollen die Augen. Ach, die schon wieder. Die haben ja keine Ahnung. Das sind so diese Anti-Helden in der Geschichte, die immer den Quatsch machen, oder? Kennt ihr das aus diesen Kinderbüchern? So der, bei dem es nie funktioniert. Und so haben wir so ein bisschen ein naives Bild von den Schriftgelehrten. Wenn ein Schriftgelehrter, also höchstwahrscheinlich hier einer von der allerobersten religiösen Schicht, jemand, der wirklich aus dem Zentrum des jüdischen Glaubens kommt, der im Tempeldienst steht, der in der Bibelauslegung ist, in den Synagogen, der ein Rabbi, ein Lehrer ist, dann ist es ein Mensch gewesen, der in der Regel die ersten 5 Bücher Mose auswendig konnte. Nimm das. Kannst du das auch? Was steht in 3. Mose 18, Vers 19? Bäm, bei dem wird es sofort kommen. Der weiß das. Gut, den Vers kannte er nicht, die haben wir ja später gemacht. Aber das Prinzip, das waren Menschen, die fasteten und beteten in einer Selbstdisziplin, dass als Jesus zu seinen Jüngern sagt, wenn eure Gerechtigkeit ihre Gerechtigkeit nicht übertrifft, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Die Jünger sagten, Jesus, wer soll dann in den Himmel kommen, wenn nicht die? Und so sollten wir unser Bild wirklich überarbeiten. Hier kommt nicht irgend so ein religiöses Naivchen, der keine Ahnung hat. Hier kommt ein durch und durch geschulter und gelehrter Mann. Das wäre jemand, mit dem keiner von uns gerne auf der Straße debattieren würde. Über den Glauben, weil der uns wahrscheinlich in Grund und Boden argumentieren könnte, mit seinem Wissen. Aber wie kommt er? Wie kommt er? Sein erster Fehler ist, und siehe, ein gewisser Gesetzeslehrer stammt auf, er kommt als Experte zu Jesus. Er kommt als absoluter Experte. Hier bin ich, Jesus, ein Gesetzesgelehrter, und ich hätte gerne eine Frage an dich. Er hat eine völlig vorgefertigte Meinung. Ihm geht es, wie wir gleich sehen werden, überhaupt nicht um Wahrheit. Ihm geht es auch nicht um Jesus. Ihm geht es um seine Religion. Ihm geht es um seine Selbstgerechtigkeit. Und er als Experte steht hier vor Jesus. Die schwierigsten Gespräche, die ich über den Glauben mit Menschen führe, sind diese Experten. Die kommen und ihre Argumente zurechtgelegt haben. Hier Prämisse 1, Prämisse 2, Schlussfolgerung, dieses, jenes, das habe ich gelesen. Man kommt an eine Betonwand. Und wer so zu Jesus kommt, eigentlich kann man ein Gespräch direkt wieder beenden. Vielleicht auch nicht, weil Jesus beendet das ja nicht. Vielleicht bräuchten wir mehr Geduld. Aber rein menschlich gesehen, eine Betonwand des Unglaubens. Zweitens, sein zweiter Fehler, er kommt als Kritiker. Er kommt als Kritiker zu Jesus. Das heißt, ein gewisser Gesetzeslehrer stand auf, versuchte ihn. Dieses Wort versuchte wird 4-mal im Neuen Testament verwendet, dazu verwendet, wenn entweder Satan selbst oder ein antichristlicher Mensch, also jemand, der in einer Anti-Haltung dem Glauben gegenübersteht, prüfend, überführend, hinterfragend zu jemandem kommt. Ein Kritiker eben. Heute ist es modern, die 68er haben da große Arbeit geleistet mit ihrem Bildungswandel. Die Kritik wurde irgendwann mal zum Bildungsideal. Jemand, der alles hinterfragt, der ist gebildet. Wirklich? Das ist Bildung? Alles zu hinterfragen, alles zu kritisieren, sich gegen jede Autorität aufzulehnen? Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Schriftgelehrte ein 68er ist, der lebte ein paar Jahre vorher, aber diese Haltung hatte er. Jesus, ich hätte mal eine Frage. Ich als Experte würde dich gerne etwas fragen. Und in diesem er versuchte ihn steckt noch viel mehr. Jesus, ich will dich zu Fall bringen. Jesus, ich lehne dich ab. Ich hasse dich. Und jetzt stelle ich mich öffentlich hier vor die Menschen und prüfe dich einmal. Wenn wir in Lukas Kapitel 2 und 3 schauen, merken wir, das ist ihnen schon vorher nicht gelungen. Als 12-Jähriger saß Jesus schon mit ihnen im Tempel und konnte ihnen auf intellektueller Ebene alle Fragen beantworten, weil er Gottes Sohn ist. Sein dritter Fehler, er kommt nicht nur als Experte, als Kritiker, er kommt, und das ist vielleicht das Schlimmste, als Heuchler. Schaut mal, wie er ihn anspricht. Lehrer. Rabbi. Das war wirklich eine sehr auszeichnende Formulierung. Professor würde vielleicht das Nächste sein, was wir da hätten in unserem Sprachgebrauch. Herr Professor, dürfte ich Ihnen eine Frage stellen? Ungefähr diese Stimmung ist hier mit dabei. Aber das macht er vordergründig. Für ihn ist Jesus kein Lehrer, kein Professor, keine Autoritätsperson. Er hat seine Religion fertig. Und das, ihr Lieben, das ist das Hauptproblem. Seine Religion ist fertig. Und Jesus hat da keinen Raum drin. Der hat seinen Punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er weiß, wie er lebt. Er weiß, was er tun soll. Er weiß, was er tun will. Er weiß, was er erreichen will. Und jetzt kommt dieser Jesus und stört ihn. Weist ihn zurecht in seinem religiösen Gebäude. Und dieses Lehrer ist rein vordergründig. Er lehnt ihn innerlich ab. Ich frage mich manchmal, wie viel von dem, was ich selbst an Worten gebrauche, ist im tiefen Herzen eigentlich geheuchelt. In meinen Gebeten, oh Gott, mein König. Und dann bete ich weiter. Und dann schaue ich aber den Tag und muss mich fragen, mein König? Ist es ganz ernst, Samuel? Dein König? Dein Retter, dein Heiland, dein Gott? Dein Ein und Alles? Ist es wirklich echt? Oder sind es diese Worte, diese Wolken, die wir gelernt haben und einbauen? Der kommt als Experte, als Kritiker, als Heuchler. Und jetzt das Allerschlimmste, der vierte Fehler, er kommt als ein Religiöser. Er kommt als jemand ohne echtem geistlichen Ernst. Schaut mal die Frage, die er stellt, und schaut genau auf die Formulierung, Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Die Frage lautet nicht mal, was kann ich tun, um zu Gott zu kommen? Was kann ich tun, um Frieden mit Gott zu bekommen? Sondern nein, sag mir doch, was ich tun muss, dass ich in den Himmel kann. Ich und ich in alle Ewigkeit, weil ich würde gerne weiterleben. Sag mir also, was ich tun kann. Und ihr Lieben, das ist die Frage, die jede Weltreligion zu beantworten versucht hat. Was soll ich tun, um Friede mit Gott oder der Kraft, die man Gott nennt, bekommen kann? Und seit Jahrtausenden werden Antworten gegeben. Tu dieses, mach jenes. Bete, faste. Wünsche dir einfach nichts mehr. Trete ein ins Nirvana. Meditiere. Reise nach Mekka, rob dich die spanische Treppe in Rom rauf, mach irgendwas, bete den Rosenkranz, tu dieses. Aber wir können auch recht nah bei uns bleiben, lass dich taufen, lies die Bibel, bete jeden Tag, liebe deinen Nächsten, nehme das Abendmahl. Was kann ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Die wunderbarsten Bekehrungen und Wiedergeburten, die ich erleben durfte, wo Menschen kamen und nach Gott gesucht haben. Wisst ihr, was das war? Und das sind die meisten Fälle, wo Leute mit dieser Frage kommen und Gottes Geist die Frage irgendwann umwandelt im Herzen von einem. Nicht, was kann ich tun, um zu dir zu kommen, sondern ein Mensch, der begreift, was hat Gott getan, dass ich zu ihm kommen kann. Das ist das Evangelium. Wir kommen gleich noch tiefer dort dazu. Und so kommt dieser Mann zu Jesus. Und ihr Lieben, die meisten von uns kommen so zu Jesus. Die meisten, die sich mit dem christlichen Glauben befassen, kommen in irgendeiner Weise als Experten, Kritiker, Heuchler, religiöse Leute mit irgendwelchen Systemen. Aber es funktioniert nicht. Jesus ist so anders. Und schaut mal, wie weise er mit diesem Mann umgeht. Und lasst uns vor Augen halten, es ist nicht irgendein Niemand, das ist eine ganz anerkannte Person mit Autorität im Volk Israel. Als der zu Jesus trat, da wurde ihm Platz gemacht. Das war nicht wie bei den Kindern abgeschirmt. Hey, was wollt ihr hier? Oh, Herr so und so kommt. Achtung, macht mal Platz. Lasst ihn zu Jesus. Und wie geht Jesus mit ihm um? 9,26. Jesus stellt ihm eine Gegenfrage. Er antwortet auf seine Frage mit einer simplen Frage: Was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Simpel, oder? Guter Mann, du bist ein Lehrer Israels. Und du fragst mich, wie du ewiges Leben bekommst. Was steht denn da drin in den ersten 5 Büchern Mose? Du kennst sie doch auswendig, du musst nicht mal nachschlagen. Und Jesus, er geht den Weg, den jeder Mensch gehen muss, der zu Gott kommt und Frieden mit ihm findet. Es gibt keinen anderen Weg und es ist der Weg über das Gesetz. Es gibt keinen anderen Weg. Jesus, er zeigt ihm das Gesetz und er führt diesen frommen, diesen selbstgerechten, diesen stolzen Mann zum Gesetz Gottes, von dem dieser Mann ja behauptet, er würde all das leben, um ihn mit diesem Gesetz zu erziehen. Galater 3, Vers 24 sagt, also ist das Gesetz unser Erzieher, hier steht wirklich das Wort Pädagogos, unser Pädagoge, auf Christus hingeworden. Ich beobachte was höchst Interessantes und ich war dankbar, als ich das irgendwann mal sehen durfte. Nahezu jeden Menschen, den ich mal in meinem Umfeld hatte, der Frieden mit Gott gesucht hat, der an das Evangelium glauben wollte, der begonnen hat, die Bibel zu lesen, ich würde sagen, jeder ausnahmslos, den ich erlebt hatte, wisst ihr, wie der Weg zu Gott begann? Es wurde immer schwerer. Oder ist jemand, der lebt sein Leben und er arbeitet und er hat Familie oder er studiert oder macht Ausbildung und aus welchen Umständen auch immer, übrigens fast immer Leid, beginnt er dieses Buch zu lesen und es sucht nach Antworten. Und erst letzte Woche, da sagte mir ein junger Mann, seitdem ich drin lese, geht es mir viel schlechter. Warum mache ich das überhaupt? Und ich habe mich gefreut. Ich habe gesagt, sehr gut. Wieso ist es gut, wenn es mir schlecht geht? Weil du mit Gott konfrontiert wirst und mit seinem Gesetz. Und auf dir liegt Last. Du erkennst, wie dieser Gott ist. Und du erkennst dich selbst und dir geht es schlecht. Bei dir, da hängt ein Rucksack und von Seite über Seite, die du liest, wird dieser Rucksack schwerer. Aber geh weiter, du bist genau auf dem richtigen Weg. Und so bringt Jesus diesem Mann das Gesetz. Und das, was mich fasziniert ist, aus all den Gesetzen aus dem Mosebuch pickt er sich genau 2 heraus mit der direkt absolut perfekten Antwort. Ich hätte, wenn ich das Neue Testament hätte, niemals diese Antwort geben können, von dem, wie ich die Bibel gelesen habe. Ich wäre wahrscheinlich in die 10 Gebote gegangen und hätte gesagt, das sind die wichtigsten Gesetze, wenn ich sie halte, komme ich in den Himmel. Und dieser Mann, er verknüpft 2 verschiedene Verse aus 2 Büchern in die perfekte Einheit und es ist wahr. Was sagt er? 3,27. Wie aus der Pistole geschossen, er muss nicht lange überlegen. Er beantwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er kombiniert hier 5. Mose 6, Vers 5 mit 3. Mose 18, 3, Vers 18, zu einem Gebot und tatsächlich berührt er genau das Herzensanliegen Gottes mit seinem Gesetz damit. Mich beeindruckt das. Und dann merken wir, was dieser Mann verstanden hat. Häufig wissen wir nicht so recht, was wir mit dem Alten Testament anfangen sollen. Vielleicht kennst du das, man kommt zur 3. Mose und das Herz wird schwer in der Bibellese. Und so, okay, den Monat muss ich jetzt auch überstehen. Es geht durch die Gesetze und die scheinen mir absolut nichts zu sagen. Aber ihr Lieben, der Gott, der ewig ist und der unwandelbar ist, die Dinge, die er vor 3000 Jahren geliebt hat, die liebt er auch heute. Und die Dinge, die er vor 3000 Jahren gehasst hat, die hasst er auch heute. Und die moralischen Gebote, die er damals gegeben hat, die bestätigt er ausnahmslos im Neuen Testament. Wir werden nichts im Alten Testament finden, was den moralischen Willen über Recht und Unrecht von Gott finden, was im Neuen Testament nicht mehr gilt. Und so haben wir dieses Gesetz, um uns zu offenbaren, wie Gott ist. Aber jemand, der nicht als Religiöser, nicht als Kritiker, nicht als Experte kommt, der wird erdrückt von dieser Last. Und ihr Lieben, es reicht doch nur, diese zwei Verse zu lesen. Lass uns nochmal ganz genau hineinschauen, was diese zwei Verse sagen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und viele würden vielleicht sagen, ja, doch, tue ich schon häufig, meistens. Aber schaut mal, was hier steht. Aus deinem ganzen Herzen. Das ist unsere Persönlichkeit. Aus deiner ganzen Seele, das ist unser geistlicher Mensch. Aus deiner ganzen Kraft, das ist alles, was wir tun können in unserem Alltag. Aus deinem ganzen Verstand, mit meinem gesamten Denkapparat und Denkvermögen soll ich ihn nicht nur irgendwie erforschen, sondern lieben. Die Lieben, lieben ist nicht etwas mechanisch, automatisches, es ist Liebe, Zuneigung. Gefühl, Sehnsucht, Ausstrecken. Liebt mein Haus, Jesus. Liebt mein Smartphone, Gott. Liebt meine Freizeit, Gott. Liebt mein Bankkonto, Gott. Liebt mein ETF-Sparplan, Gott. Liebt meine Freundschaften, die ich pflege. Liebe ich dadurch Gott. Meine Morgende lieben sie Gott, meine Abende lieben sie Gott, meine Mittage lieben sie Gott. Mein Arbeitsblatt liebt der Gott. Und das mit allem und immer. Und ihr Lieben, wenn wir das doch lesen, wir können nur traurig werden und beschämt werden und sagen, Herr, selbst vielleicht nach 30 Jahren, wo ich dir folge, muss ich dir eingestehen, ja, ich liebe dich, aber mangelhaft. Es wäre so viel mehr möglich. Und dann noch, es bleibt ja nicht dabei und deine Nächsten wie dich selbst. Sehr schade, auch in evangelikalen Kreisen ist eine ganz seltsame Lehre vor einigen Jahren hier entstanden, dass man hier davon sprach, von der Selbstliebe. Was Jesus hier sagen würde und Gott lehren würde, wäre, du musst erst dich selbst lieben, also steht ja da, und deine Nächsten wie dich selbst, und dann kannst du deinen Nächsten lieben. Das ist Humbug. Also ich weiß nicht, wie jemand die Bibel lesen kann, und dazu kommen kann, wer zu Gott kommt, der muss sich selbst kreuzigen, nach Golgatha führen. Aber hier heißt es, in deinen Nächsten wie dich selbst. Also alles, was ich mir tun würde, tue ich an einem Menschen neben mir, also nicht an meinem Kind oder meiner Frau oder meinem Mann oder meiner Mutter, meinem Vater. Nein, jeder Person, die Gott in mein Leben stellt. Liebe ich mit der Liebe, pflege ich mit der Pflege, umgarne ich mit der Zuneigung, wie ich es bei mir selbst tue. Und auch hier sagt jeder Mensch, ich kann es nicht, unmöglich. Nicht jeder Mensch, unser Gesetzesgelehrter nicht. Er hätte jetzt die Möglichkeit, zu Jesus zu kommen, das zu zitieren und traurig zu werden, aber stattdessen versucht er, Jesus in so ein religiöses Gespräch zu verwickeln. Jesus sagt ihm in Vers 28, du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Liebe Gott immer, liebe deinen Nächsten immer, halte alle Gebote, sündige nie und du wirst leben. Und jeder Mensch müsste sagen, Herr, die Schranke, die Mauer ist viel zu hoch, ich schaffe es nicht. Und was sagt er? 29, indem er sich selbst rechtfertigen wollte, merkt ihr, er ist genau überführt, aber er will sich rechtfertigen, sprach er zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Eine wichtige Frage, oder, in diesem Zusammenhang? Er hätte so viele Fragen stellen können. Jesus, aber wie kann ich Gott lieben? Jesus, aber wie soll das möglich sein? Jesus, was mache ich dann mit der Schuld, die ich an meinem Nächsten verbrochen habe? Werde ich bestraft dafür von Gott? Wird er mich nicht mehr annehmen? Was geschieht? Aber nein, er will so ein religiöses Gespräch. Definiere doch erst deine Begriffe, großer Meister. Wer ist denn mein Nächster? Wie an der Universität im Hörsaal. Und da merken wir, dieser Mann ist nicht wirklich an Gott interessiert. Er ist an seiner Religion interessiert und Jesus stört ihn. Jesus stört ihn beim Religion machen. Und er will, dass er endlich verschwindet. Ob er ihn umbringen muss, irgendwas, ist es völlig egal. Weg mit diesem Jesus. Lass mir meine Religion. Lass mir meinen Glauben. Die Frage hat noch einen anderen Hintergrund. Was die Juden machten, das ist echt ziemlich perfide. In diesem Gebot der Liebe deinen Nächsten, der dritte Mose, steht im selben Vers auch, du sollst dich nicht rächen und an den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wisst ihr, was sie daraus machten? Ach so, und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen. Nächstenliebe heißt also, alle Juden zu lieben, aber die Heiden darf ich weiter hassen. Samariter, Moabiter, egal wer, wo sie daherkommen, die hasse ich und lehne sie ab. Aber mein Volk liebe ich. Und jetzt, Jesus versteht sein Problem und er antwortet ihm mit einer Geschichte. Eine Geschichte, die so simpel ist, dass sie jeder verstehen kann. Und diese Geschichte würde sich so anhören, wenn wir sie ins heutige Deutsch übersetzen würden, in unsere Verhältnisse. Stell dir vor, ein Gastprediger käme auf die Kanzel hier bei uns, wäre noch nie hier gewesen, zum ersten Mal da, wurde eingeladen. Und er beginnt seine Predigt folgendermaßen. Ein Mann ging über den Frankfurter Hauptbahnhof und wurde von einem Junkie-Mob ausgeraubt. Sie schlugen ihn, raubten seine Kleider, nahmen seine Brieftasche und ließen ihn halbtot am Gleis liegen. Zufällig kam ein Baptistenpastor vom Abendgottesdienst und als er ihn sah, wechselte er schnell die Seite und ging an ihm vorüber. Ebenso auch kam ein China-Missionar von einem Missionsvortrag und als er ihn sah, wechselte er schnell das Gleis und ging an ihm vorüber. Aber ein Jesus-Freak, der auf der Reise war, kam zu ihm hin und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Er kam zu ihm, leistete erste Hilfe, verarztete seine Wunden, nahm ihn mit in sein Auto und brachte ihn ins nächstgelegene Hotel. Am folgenden Morgen zog er 300 Euro aus der Brieftasche, bezahlte an der Rezeption und beauftragte das Hotel, den Gast so lange zu bewirten, bis er voll genesen wäre. Es solle ihm an nichts mangeln und er würde bei seiner Rückkehr für alle weiteren Unkosten aufkommen. Und der Prediger würde seine Bibel zuklappen und sich wieder hinsetzen. Könnt ihr euch vorstellen, was hier los wäre? Was macht der? Wie urteilt der? Aber das war's, was die Jünger verstanden. Jesus, du nimmst unsere Vorbilder. Du nimmst unsere Meister, Schriftgelehrte und Leviten, die jeden Tag im Tempel stehen. Und du nimmst einen Samariter, so einen Jesus-Freak, was macht der? Was ist das für einer? So ein Ausgestoßener und nimmst ihn zum Vorbild? Das ist die Sprengkraft, die in diesem Gleichnis steckt. Und die Gemüter damals kochten mit Sicherheit. Lass uns kurz einmal darauf eingehen und das untersuchen. Wer sind hier die einzelnen Personen? Erstens die Priester und die Leviten, die hier an diesem Notleidenden vorbeigehen. Ihre Aufgaben waren ganz klar definiert im Alten Testament. Die Priester, sie standen täglich im Tempel und sie führten all die Opferungen durch. Sie standen vor dem Heiligtum und vor dem Allerheiligsten. Das ist nur einmal im Jahr jemand, nämlich der hohe Priester, mit dem Blut eines makellosen Lammes hineingehen durfte. Und er musste einmal im Jahr am Tag der Versöhnung auf diesen Sühnedeckel Blut spritzen. Im Allerheiligsten, im Wohnort Gottes. Alles voller Symbolik für den Retter, der kommen soll. Jeden Tag opferten sie. Jeden Tag standen sie im Gottesdienst, sangen Lobgesänge. Und so wie es hier aussieht in diesem Gleichnis, da ist der Priester, der von Jerusalem nach Jericho heruntergeht, er kommt gerade vom Gottesdienst. Wer in Israel war, der kennt diese Geografie hier. Jerusalem liegt auf einem hohen Bergkamm. Und dann geht es knappe 1000 Höhenmeter runter in Richtung Totes Meer. Und hier am tiefsten Punkt der Welt, also im Land, im Meer gibt es natürlich noch viel tiefere Punkte, liegt Jericho, am Fuße des Toten Meeres. Und diese Straße hier herunter, es ist sehr heiß, es ist trocken, es ist nicht wirklich bewohnt, nutzen natürlich Räuber und Banditen, um Leute auszurauben. Leviten und Priester auszurauben, macht nicht so wirklich Sinn. Was will ich mit einem Priestergewand? Das sind in der Regel sowieso eher mittellose Leute gewesen. Aber die Reisenden, die Kaufleute, die wurden ausgeraubt. Und jetzt kommen diese beiden Männer, der Priester, der Levit, war so eine Art Hilfspfarrer, würden wir sagen, also etwas untergestellt von der Rangordnung, aber er half auch im Tempeldienst. Sie kommen hier höchstwahrscheinlich vom Gottesdienst. Sie kommen gerade aus der Gegenwart Gottes, wie sie denken. Sie haben gerade etwas getan, was Gott liebt, anscheinend. Aber jetzt kommen sie in eine Situation hinein, wo dieser Glaube geprüft wird. Wo geprüft wird, ob sie diesen Gott kennen. Wo geprüft wird, ob sie diese Liebe wirklich haben, die aus dem Glauben kommt. Und sie machen einen Bogen um ihn. Wisst ihr, was hier noch sehr interessant ist? Nach dem Gesetz mussten sich Priester und Leviten fernhalten von Leichen und von Blut. Das galt als unrein. Es würde ihre rituelle Reinheit in diesem Opfergottesdienst in irgendeiner Art und Weise beschränken. Und so war es tatsächlich so, dass Leviten und Priester nach Möglichkeit nicht in den Kontakt von Kranken, Leidenden oder Toten kamen, um sich nicht zu verunreinigen. Das war ihre Religion. Und das übertrieben sie auch in dermaßen, dass sie sagten, Moment, das, was mir wichtig ist, meinem Gott zu dienen, steht jetzt viel, viel höher wie dieser notleidende Mann. Wenn ich ihn jetzt berühre, wäre ich unrein. Ich könnte morgen nicht in den Gottesdienst, in den Tempel gehen. Und deswegen machen sie einen Bogen drumherum. Das Problem, beim Vorübergehen an diesem Geschundenen brachen sie das Gesetz. Wie wären sie mit sich selbst umgegangen? Hätten sie sich selbst liegen lassen? Natürlich nicht. Sie hätten sich besorgt, sich versorgt und gepflegt. Ihr Lieben, instinktiv, wenn wir diese Geschichte lesen, mit wem identifizieren wir uns? Mit dem Samariter natürlich, oder? Jeder will der Samariter sein, niemand will Levit und Priester sein. Aber wenn Jesus diese Geschichte erzählt, dann konfrontiert er seine Leser damit und sagt, bist das du? Du fragst nach ewigem Leben, du fragst nach Rettung. Ist das die Art, wie du dich danach ausstreckst? Ich besuche Gottesdienste. Ich besuche Gebetsveranstaltungen. Ich nehme das Abendmahl, ich bete, ich lese die Bibel, ich lese sogar manchmal Bücher. Ich überlege mir gerade sogar, auf die Bibelschule zu gehen. Ich opfere manchmal ein bisschen Freizeit für jemanden, der mal Hilfe braucht. Ist das die Art, wie wir Glaube leben? Jesus, wenn das alles ist, aber wenn das nicht gefüllt ist, mit einem Herzen des Glaubens und der Liebe. Was sagt dann 1. Korinther 13? Dann ist es nichts. Schall und Rauch. Schall und Rauch. Ich hatte mal einen Prediger, der predigte durch 1. Korinther 13 und wahrscheinlich 5 Minuten lang, während er den Text auslegte, hatte der so eine Zimbel bei sich und schlug währenddessen auf diese Zimbel. Das war nervend und ohrenbetäubend, das kann man sich gar nicht, ich will gar nicht wissen, wie es den Leuten ging, die da saßen. Aber er wollte einen Punkt machen. Er wollte einen Punkt machen und sagen, sind wir das? Die dienen und die tun, aber Paulus sagt, eine Zimbel sind, die mehr stört, wie hilft, weil dieser Dienst, dieses Leben für Gott, das Scheinbare, nicht getrieben ist von einem Motor der Liebe. Von einer Liebe, die nur allein von Gott kommen kann. Stell dir folgende Frage, würde man dir plötzlich alles nehmen, was du an Förmlichkeiten in deinem Glaubensleben hättest? Warum auch immer, die Umstände, Krieg, Verfolgung, die Gemeinde würde wegfallen und alle Veranstaltungen. Man würde dir alle Bücher nehmen, alle Podcasts nehmen, alles, was so von außen kommt. Was würde bleiben? Was wäre noch da? Ich bin mir sicher, viele können hier sitzen und sagen, viel wäre da, weil ich liebe meinen Herrn und ich liebe ihn und ich will ihm dienen. Aber ihr Lieben, es ist so eine Gefahr darin, auf diesen Religionsweg zu kommen. Und wenn man in Situationen kommt, wo einem die Form geraubt wird, nichts da ist. Wer ist der Ausgeraubte hier? Ist hochinteressant, in Vers 30 wird einfach nur gesagt, siehe ein gewisser Mensch, einfach ein Mensch. Wir wissen eigentlich nicht mal, ob es Mann oder Frau ist. Jude oder Heide, reich oder arm, schön oder nicht so schön, schlau oder nicht so schlau. Wir wissen gar nichts über diesen Menschen. Er bleibt völlig anonym, mit Absicht, weil es jeder sein kann. Jeder, der uns in unserem Alltag begegnet, eben der Nächste. Und das Interessante ist, er ist absolut hilflos. Er ist halbtot. Er kann nichts geben. Er hat kein Geld, er hat nicht mal Kleidung. Er ist völlig abhängig und kann dem Helfenden absolut nichts geben als Arbeit, Mühe, finanzielle Belastung, Zeitdruck. Der hat ja einen Termin, der muss ja irgendwo hin, der reitet gerade nicht spazieren durch die Gegend, der Samariter. Er ist ihm nur Last, er ist ihm nur Aufgabe. Und wer sich seiner annimmt, nimmt menschlich nur Nachteile in Kauf. Zeit, Geld, Energie, Nerven. Und wer sich um ihn kümmert, es ist ein Akt völliger Selbstlosigkeit, ein Akt der Nächstenliebe. Und ihr Lieben, genau das ist es, was Jesus uns hier sagen will. Das ist es, was Gott liebt. Jemand, der sich ohne irgendetwas zu bekommen hineinwirft in das Leben von Menschen, die um ihn herum stehen, ohne zu erwarten, ohne zu bekommen. Es finde ich interessant, ihr Lieben, wenn wir so in die Gemeindelandschaft in der evangelikalen Welt schauen, derzeit, das ist ein Entwicklungsschritt über mehrere Jahrzehnte. Was wirkt wie die perfekte, wie die gute Gemeinde? Ein perfekter Internetauftritt, durchorganisierte Veranstaltungen, vielleicht bewegende, emotionale Zeugnisse von inspirierenden Leuten, also nicht von den Armen, die will keiner hören, sondern einflussreiche Leute möglichst. Ergreifende Insta-Stories über irgendwas, dieses und jenes, strahlende Welcome-Teams mit Infopoints im Foyer und so weiter. Und ich will nichts dagegen sagen, wir sollen unseren Glauben, unsere Gemeinde gut aufbauen, das ist wichtig, wir haben ja eine Botschaft. Aber die Attraktion, die wir haben, das Anziehende, was wir als Gläubige haben, ist etwas, was die Welt nicht kennt und Internetauftritte kennt die Welt. Perfekt durchorganisierte Veranstaltungen kennt die Welt, das können die viel besser wie wir. Was haben wir? Chefbuch, ein Pfarrer hier aus dem Schwäbischen, ist mittlerweile sehr alt, er sagte mal in einer Predigt, die meine Frau gehört hat, mir das so gut gefallen, die Kirche hat nur eine Attraktion und das ist das Wort. Das ist die ganze Attraktion. Hier, komm zu uns, brauchst keinen Eintritt zahlen, wir haben genau eine Attraktion, das Wort. Und ich würde es ergänzen, er meint das damit, das Wort und das daraus entspringende Leben des Wortes, die Liebe, die daraus kommt, das ist es, was wir haben. Deswegen gerne Welcome Teams und gerne gute Internetauftritte, aber wenn das die Kirche nicht hat, Menschen, die gefüllt sind mit der Liebe Gottes, dann hat sie nichts. 1. Korinther 13, nichts. Schall und Rauch. Ein Club, wie die Welt ihn kennt, ohne Gott. Das ist es, was wir haben. Das Wort, das Evangelium und ein Leben, das daraus entspringt. Und damit gibt Jesus uns durch dieses Gleichnis auch so einen Selbsttest, eine Prüfung, einen Spiegel. Du willst wissen, ob du ewiges Leben hast? Ist das deine Frage, vielleicht mit der du heute hierher gekommen bist? Dann erkenne zuerst, dass du nichts bringen kannst. Nichts. Gar nichts. Aber wenn du ihm nachfolgst, und wenn du Jesus dein Leben gibst, dem Jesus, der für dich starb und auferstand, und der versprochen hat, siehe, ich mache alles neu, alles. Das Alte ist komplett vergangen. Dein Leben in Sünde ist begraben und tot. Und in mir und meinem Geist hast du das gesamte Leben und die Fülle vor dir. Dann fülle ich dich mit meinem Geist. Und das, was entspringt, diese Früchte des Geistes, dürfen dir eine Bestätigung, ein Beweis sein, Gott lebt in mir. Hat der Geist Gottes sein bleibendes Werk in dir vollbracht? Und in dich die Liebe für Gott und für den Nächsten ausgegossen. Die Nächstenliebe kann niemanden retten. Niemanden. Liebe rettet nicht. Aber die Nächstenliebe, von der Jesus hier spricht, ist ein leuchtendes Kennzeichen eines begnadeten Sünders, in dem Gottes Geist wohnt. Lieben Johannes hat es uns in seinem Brief so klar gemacht. Lass uns das aufschlagen. 1. Johannes 3, die Verse 14 bis 18. Johannes sagt hier, der leuchtende Beweis, das Kennzeichen, du bist ein Kind Gottes, ist folgendes. 1. Johannes 3, ab Vers 14 bis 18. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Ihr Lieben, das sind krasse Worte. Und wenn wir den ganzen Johannesbrief lesen, verstehen wir, er redet hier nicht von Perfektion. Er beginnt ja seinen Brief damit, dass er sagt, wer sagt, dass er keine Sünde hat, der ist ein Heuchler, der ist ein Lügner, der belügt sich selbst. Aber das ist das Kennzeichen eines Menschen, in dem Gottes Geist lebt. Wir wissen, dass wir vom Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Hierin haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Und jetzt Vers 18, Kinder. Lasst uns lieben, nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Das ist es, was Gott sagt. Und das ist es, was er uns mit diesem Gleichnis hier zeigt. Worauf baust du? Baust du auf dem, was du für Gott tust, scheinbar? Ich will nicht den Dienst in Abrede stellen. Das ist ja ein Teil des Lebens mit Gott und der Liebe zu ihm. Aber ist das alles? Oder ist da diese echte, tiefe Liebe? Ich las kürzlich von einem methodistischen Pfarrer aus dem 19. Jahrhundert, Samuel Chadwick. Ich kannte ihn vorher nicht. Und er hatte einmal die Früchte des Geistes aus Galater 6 folgendermaßen umschrieben. Er sagte, in heutigem Englisch würde das etwa so lauten, wir könnten sagen, im heutigen Deutsch würde das etwa so lauten, wenn Gottes Geist in das Leben eines Menschen kommt und sein bleibendes Werk vollbringt, diese Liebe schafft, wie sieht das Leben aus? Und er schreibt folgendes, ich fand es herrlich, die Frucht des Geistes ist ein freundlicher, liebenswürdiger Charakter, ein sprühender Geist, und ein freudiges Gemüt, ein stilles Wesen und ruhiges Benehmen. Zurückhaltende Geduld in provozierenden Umständen mit nervtötenden Mitmenschen, mitfühlendes Verständnis und taktvolle Hilfsbereitschaft. Großzügige Beurteilung anderer und großzügige Bereitschaft zu helfen und zu spenden. Treue und Verlässlichkeit unter allen Umständen. Demut, die sich bei der Freude anderer sich selbst vergisst, in allem beherrscht und diszipliniert, was das größte Zeichen der Vollkommenheit ist. Das ist die Frucht des Geistes, war ein bisschen umgeschrieben, dass wir das mal mit neuen Ohren hören, trifft ziemlich gut den Punkt. Und das ist es, was Jesus hier sagt und zeigt. Und jetzt kommen wir zum Samariter. Dass Jesus ihn hier gerade auswählt, ist wirklich eine Katastrophe für den Juden. Die Samariter waren so eine Art Mischvolk im Norden von Israel, waren ursprünglich Einwanderer aus Assyrien, die ihre ganzen Götter mitbrachten. Und als es dann mal schlecht lief, davon lesen wir in 2. Könige 17, Löwen irgendwie dieses Volk bedrohten, wie auch immer, da begannen sie zu sagen, Moment, ja, vielleicht brauchen wir ja auch noch den Gott des Landes hier, dann nehmen wir Jahwe halt auch noch mit dazu ins Paket. Sammelpaket der Götter. Und die Juden, die das mitbekamen, und dann verheirateten sie auch noch jüdische Frauen, vermischten sich, also die machten so ziemlich alles falsch nach dem Gesetz. Und das war der absolute Abschaum für die Juden. Das war der Bodensatz der Gesellschaft. Sie würden niemals in sein Haus gehen, sie würden ihn niemals zu sich einladen, sie machten einen großen Bogen um ihn, und genau den pickt sich Jesus heraus und sagt, und er kommt vorbei. Ich bin mir sicher, ich vermute, als die Jünger, die begleiteten Jesus hier schon eine Weile, dieses Gleichnis hörten, und Jesus begann und sagt, und ein Priester kam vorbei, bestimmt dachte ich, oh nein, 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 nicht, nein. Und dann, oder ein Levit kam vorbei, oh nein, wo endet es? Und ein Samariter kam vorbei, und die Jünger, die mussten, oh nein, Jesus, das kannst du nicht machen. Die bringen uns alle um. Das ist die Sprengkraft hier drin. Er sagt, dieser Samariter kommt vorbei. Und was tut er? Lass uns mal genau drauf schauen, was er macht. Hier werden ja viele Handlungen von ihm beschrieben. Ab Vers 33. Das Erste, er war innerlich bewegt. Merkt ihr das? Jesus will hier einen Punkt machen. Ihm geht es nicht nur, okay, dann helfe ich halt. Nein, ihn berührt das. Das trifft ihn, da liegt einer. Und ich kann ihn nicht vorbeigehen. Ich bin innerlich bewegt. Ich habe eine Last für diesen Menschen, den ich gar nicht kenne. Er verbindet seine Wunden. Er behandelt ihn mit teuren Ölen und Wein. Wie auch immer man mit Wein einen Kranken behandelt, aber vielleicht war das damals üblich. Er setzt ihn auf sein eigenes Tier. Er bringt ihn zur Herberge. Er übernachtet dort mit ihm. Davon lesen wir am nächsten Tag, sagt er das erst zum Wirt. Und dann, die größte Dummheit würden wir hier sagen, er geht zu einem Hotelwirt. Und sagt ihm, pflege ihn und gebe ihm alles, was er braucht. Ich bezahle später alles. Das kannst du doch nicht zu einem Hotelmenschen sagen, zu einem Geschäftsmann. Der wird natürlich ordentlich draufpacken hier. Ja, ein volles, rundum sorglos Paket der Pflege. Und der Mann bezahlt am Ende für alles. Der Punkt, immer wieder in Kommentaren habe ich dann auch gelesen, so, war der Samariter jetzt wiedergeboren und war das der Levit nicht? Es ist ein Gleichnis. Die gab es nicht. Das sind Gleichnismenschen. Personen, die erfunden sind, fiktiv. Aber Jesus will ja einen Punkt hier machen. Er sagt, einer kommt vorbei und in ihm ist etwas. In ihm ist etwas, was Gott in ihn hineingelegt hat. Es ist ein Mensch, der die Ewigkeit, den ewigen Gott in sich trägt. Und deswegen hilft er nicht kurz ein bisschen. Er überschüttet diesen Verletzten mit Liebe. Und dann sagt Jesus, Vers 37, so unspektakulär, Jesus aber sprach zu ihm, geh du hin und tue ebenso. Du willst ewiges Leben haben? Mach's auch so, immer. Also bei jedem Menschen, den du siehst, immer. Der Kollege, der Nachbar, das Kind, das Nachbarskind, die Seniorin im Altenheim, die du flüchtig kennst, egal wen, gehe hin und handle immer so. Und wenn du das in Perfektion machst, dann hast du ewiges Leben. Verzweiflung würde sich breit machen bei mir. Weil wir merken, wir können es nicht. Es geht nicht. Du willst ewiges Leben, weil du Gottesdienste besuchst. Du willst ewiges Leben, weil du fastest. Du willst ewiges Leben, weil du einen Dienst inne hast. Du willst ewiges Leben, weil du predigst. Du willst ewiges Leben, weil du spendest. Du willst ewiges Leben, weil du die Bibel liest. Du willst ewiges Leben, weil du betest. Du willst ewiges Leben, weil du Abendandacht mit deiner Familie machst. Es geht nicht. Es gibt nur einen Weg. Und die einzige Reaktion, die dieser Mann hier haben müsste, wäre die aus Lukas 18, Vers 13. Da erzählt Jesus auch ein Gleichnis. Auch ein Priester und ein Zöllner. Wieder, merkt ihr diese Bilder, diese Antibilder? Und was geschieht hier? Der Zöllner, wie kommt er zu Gott? Lukas 18, 13. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel vor Scham, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Und das ist der Punkt, wo Jesus uns haben will, diesen Leviten und uns heute. Gott, sei mir, Sünder, gnädig. Kein Raum für Selbstgerechtigkeit, kein Raum für eigene Kraft, ein zerschlagenes Herz. Jeder Gläubige kennt dieses zerschlagene Herz. Kein Weltmensch kennt es. Wo stehst du hier? Wo stehst du hier? Gott liebt ein Leben in Liebe und der Hingabe. Das ganze Neue Testament ist ein Aufruf, sich aufzuopfern und hinzugeben. Aber ohne diese Haltung, Herr, hier bin ich, und sei mir, dem Sünder, gnädig. Und das täglich, ihr Lieben, das endet nicht mit der Bekehrung. Das geht weiter, jeden Tag. Es geht weiter und weiter, weil wir ja fehlschlagen. Mit ganzem Herzen immer Gott und meine Nächsten lieben. Und wenn wir am Abend uns hinknien vor unserem Bett, müssen wir sagen, Herr, durch deinen Geist habe ich schon viel geschafft. Ich danke dir und ich bete dich an. Aber mehr, Herr, mehr von dir. Mehr diesen Geruch, dieses Licht der Ewigkeit in diese Welt zu bringen. Erkenne zuerst, dass du niemals gut genug bist und kläglich versagt hast. Und beende jeden Wunsch, Gott mit deinen Taten zu beeindrucken. Lasst uns aufhören mit religiösem Gehabe, das nicht echt ist. Und erlebe dann das erneuernde Werk des Heiligen Geistes, das uns befähigt, Gott zu lieben und unseren Nächsten. Ich las kürzlich die Biografie von Bhakt Singh. Bhakt Singh, er war ein Prediger, Erweckungsprediger in Nordindien im letzten Jahrhundert. Er starb, glaube ich, 2000 oder 2001. Kam aus einer Familie, die nichts mit dem Glauben zu tun hatte, bekehrte sich durch großen Widerstand seiner Familie, verlor alles dadurch, sein Erbe, seine Familie, sein Vater. Und dann gebrauchte Gott diesen einfachen Mann. Es war kein großartiger Gelehrter, diesen einfachen Mann, der aber voller Hingabe zu ihm kam und er begann zu predigen. Und es war kein leichter Dienst. Viele, viele Schwierigkeiten. Viel Kampf gegen ihn. Vor allem auch unter Christen. Zwei Zwistigkeiten und Streitigkeiten in Indien damals. Da kamen verschiedene Missionswerke und Denominationen zusammen. Und es gab Streit und Konflikte, sodass er sogar irgendwann sagte: Lasst mich in Ruhe mit euren Netzwerken. Ich will jetzt einfach Gemeindearbeit machen, Gemeinden gründen und Evangelium predigen. Und Gott gebrauchte diesen Mann. Und dort in Nordindien, was dort geschah, Dörfer kehrten um. Erzählt, ich habe es in der Bibelstunde vor einigen Wochen erzählt, von einem Dorf, an das er kam. Und er wurde eingeladen von einigen wenigen Leuten, als er hereinkam, da lachten die Männer, die vor dem Dorf saßen, und sagten: Geh gleich wieder nach Hause, hier ist nicht dein Gebiet. Es war ein christliches Dorf, mit voller Christen und voller Religion, aber voller geistlich toter Menschen. Und er predigte eine Woche lang. Die Leute kamen, sie saßen während der Predigt unten auf den Stühlen, spielten Karten und lachten. Einfach um ihm zu zeigen: Wir verabscheuen dich und deine Botschaft. Und Bhakt Singh war ein Beter. Und er betete eine ganze Nacht hindurch vor der letzten Predigt. Und dort bei der letzten Predigt, als er das Beispiel von Lazarus und seiner Auferweckung. Und es war ein mutiger Mann, der stellte sich hin vor diese Menschenmassen. Das waren ja viele, es war ein ganzes Dorf, und sagte: Und ihr seid tot. Und ihr seid im Grab. Wacht auf. Und während seines letzten Gebetes, und er wäre danach nach Hause gegangen, während des letzten Gebetes, das er sprach, da fiel ein Mann auf die Knie, und dann ein zweiter, ein dritter und ein vierter, bis ein Großteil dieses Dorfes, hunderte Menschen, Buße taten, Versöhnung suchten. Und wisst ihr, wie dieses Ereignis endete? Sie luden die Nachbardörfer ein, mit denen sie auch im Streit waren, da hatte jeder Streit. Und sie feierten ein Mahl der Liebe. Es gibt Bilder davon in dieser Biografie. Es war in den 30er Jahren im letzten Jahrhundert. Da sitzen sie in langen Reihen, tausende Menschen. Eine einfache Tafel mit Brot, aber sie setzten sich zusammen und sagten, wir haben einen neuen Herrn. Und wir lebten in Streit und in Konflikten und in toter Religion. Und dieses Mahl der Liebe, dieses Fest der Liebe soll zeigen, wir haben einen neuen Herrn. Und wir wollen euch lieben und euch dienen und Vergebung suchen, um unseren Herrn zu ehren. Und das ist es, was Gott von uns möchte. Und das ist es, was ihn wirklich ehrt. Amen. Ich will noch beten zum Schluss und bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus, wir alle stehen vor dir. Und ich weiß nicht, wie jeder einzelne von uns diese Frage in seinem Herzen trägt. Wie kann ich ewiges Leben haben? Und ich bete so, dass jeder, der heute hier ist, dass diese Frage keine Ruhe gibt. Dass diese Frage bleibt. Und jeder, der noch keinen Frieden mit dir hat, ob religiös oder nicht religiös, zu dir kommt Jesus und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Aber wir alle müssen zu dir kommen und wir müssen bekennen, Herr, wie viele Möglichkeiten hätten wir, um dich mehr zu lieben und die Menschen um uns herum. Ich bete so um Vergebung, Herr, für mein eigenes Leben, für das harte Herz oft, die Kälte, wenn Not und Leid bei anderen ist, das Wegschauen. O Herr, erneuere unsere Herzen. Erneuere unsere Herzen und sende deinen Geist, den Geist des Friedens und der Liebe. Fülle unsere Herzen damit. Und wir wollen all diese Dinge ablegen, die nur äußerlich sind. Fülle uns ganz mit dir, mit diesem echten Geist und diesem echten Leben für dich, Jesus. Dass wir dir Ehre bringen und dieser Welt zeigen, dass es einen Gott gibt der Liebe und der Gnade und des Glückes für jeden zugänglich durch Jesus Christus. Amen.